Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Informationen aus Religion und Gesellschaft mit Christian Röther. Guten Morgen. siebenhundert Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dieses Festjahr geht so langsam zu Ende, begleitet auch vom Antisemitismus-Skandal der Documenta. Wir ziehen gleich eine kritische Bilanz zusammen mit dem jüdischen Musiker Ben Salomo. Außerdem besuchen wir die Villa Seligmann in Hannover. Das ist eine Heimat für jüdische Musik in Deutschland und das seit mittlerweile 10 Jahren. siebenhundert Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dieses Festjahr hat das Jahr 2021 mitgeprägt. Es wurde pandemiebedingt verlängert bis in den Juli 2022 hinein. Und begonnen hat es im Herbst 2020 mit einem ersten offiziellen Lied, dem Song Djedoschka des Berliner Musikers Ben Salomo.
Wie viele Mahnmale braucht es noch, bis uns die letzte Träne aus den Augen tropft? Jüdisches Leben, genau genommen, Synagogen, Museen, wie ausgestopft. Oder hinter schusssicherem Panzerglas, bereit für den Nächsten, der einen Anschlag plant. Warten auf das nächste Massaker, als Israel Kritik getan, das darf man ja.
Beklemmende Zeilen sind das zu diesem Festjahr. Heute Abend steht die Finissage an, der offizielle Abschluss des Festjahrs im Jüdischen Museum Berlin. Ben Salomo wird auch dabei sein, der Musiker, den wir da gerade gehört haben. Mit bürgerlichem Namen heißt er Jonathan Kalmanowitsch. Er wurde 1977 in Israel geboren und kam als Kind nach Berlin, wo er bis heute lebt. Aus Termingründen haben wir unser Gespräch schon am Dienstag aufgezeichnet und ich habe Jonathan Kalmanowitsch als erstes gefragt, mit welchem Gefühl er heute Abend zur Abschlussveranstaltung für das Festjahr gehen wird.
Mit welchem Gefühl? Ja, also auf der einen Seite natürlich freue ich mich, dass ich da dabei bin. Auf der anderen Seite gehe ich natürlich aber auch mit ein bisschen gemischten Gefühlen da rein, denn es bedeutet einerseits, dass dieses Festjahr wirklich jetzt endgültig vorbei ist. Die Aufmerksamkeit, die, sag ich mal, jüdischem Leben in Deutschland in der Zeit, wo dieses Festjahr lief, zuteil wurde, wird sicherlich jetzt auch dann abebben. Und dann noch mit gemischten Gefühlen, weil ich teilweise das Gefühl habe, dass, auch wenn das natürlich ein gutes Festjahr war, nicht ausreichend Veränderungen in den Köpfen vieler Menschen in Deutschland damit bewirkt worden ist. Stichwort Documenta. Ich glaube, daran kann man sehen, dass noch sehr viel Arbeit vor uns liegt.
Sie werden bei der Abschlussveranstaltung auch musikalisch vertreten sein, etwas performen. Wollen Sie schon verraten, was Sie da für einen Akzent setzen werden?
Ja, also ich werde natürlich den Song performen, Djedoschka, den ich ja auch, sag ich mal, für das Festjahr oder der zum Song des Festjahrs mitunter wurde. Und ich glaube, der auch einiges der Gefühle widerspiegelt, wie wir Juden in Deutschland oder wie viele Juden in Deutschland die Situation hier sehen. Also auf der einen Seite möchte man gerne Deutschland wirklich endlich als Heimat betrachten. Auf der anderen Seite gibt es leider immer wieder Faktoren, die es einem schwer machen, so richtig hier anzukommen. Ja, also der Antisemitismus, wie wir sehen, ist wirklich weiterhin sehr weit verbreitet. Auch dieser Salon-Antisemitismus, der immer wieder daherkommt in der sogenannten Israel-Kritik und in der Nähe zu diversen Organisationen, wie zum Beispiel der BDS-Kampagne und so weiter. Das ist halt der eine Song. Und ja, und der Rest, ich würde sagen, sollte man sich überraschen lassen.
Sie haben gerade darauf angespielt, auf diese Zerrissenheit des Zuhause-Seins und Nicht-Zuhause-Seins. Das kommt ja auch in dem Lied vor, wo Sie eben zuerst singen, dass Sie seit 1700 Jahren hier zu Hause sind und dann später eben, Sie waren niemals hier zu Hause. Hat sich dieses ambivalente Gefühl für Sie in dem Festjahr in die eine oder andere Richtung verschoben oder ist es im Grunde unverändert?
Es ist im Grunde genommen unverändert. Diese Zerrissenheit ist weiterhin da. Ich meine, gehen wir mal zurück. Was haben wir denn in diesem Festjahr gesehen? Wir sehen auch natürlich im Zuge der Corona Pandemie, dass Leute da ihren ekelhaften Antisemitismus auf die Straße tragen. Wir haben gesehen, dass im Zuge der Ausschreitungen, die zwischen den Terrororganisationen in Israel oder in den palästinensischen Gebieten mit der israelischen Armee hier durch Deutschland viele, viele tausende Menschen marschiert sind mit heftigsten antisemitischen Parolen und islamistischen Aussagen und teilweise Fahnen vielleicht von Terrororganisationen nahestehenden Gruppierungen oder eben BDS-Sympathisanten und so weiter. Also unterschiedliche Formen des Antisemitismus wurden insbesondere halt auch gerade in diesem Festjahr auf wirklich sehr, sehr bedrohliche und auch ja, teilweise gewaltvolle Art und Weise auf die Straße getragen. Angriffe gegen Juden in Deutschland befinden sich aktuell auf einem Rekordhoch, trotz Festjahr, mit Festjahr, ohne Festjahr. Deswegen ist es, glaube ich, wäre das ja maximal Schminke, ja, wenn man jetzt behaupten würde, das Festjahr hat jetzt irgendwie die Zerrissenheit, das Gefühl, zumindest bei mir, verändert. Das ist nicht wahr. Ich glaube, es ist einiges sogar noch mehr an die Oberfläche gekommen.
Das heißt auch die letzte Zeile Ihres Songs, die gilt nach wie vor und ist nach wie vor wichtig. Die lautet: nie wieder lassen wir uns verjagen.
Ja, also das ist natürlich erstmal eine Art Appell an sich selbst, ja, an uns Juden, dass wir wirklich selbstbewusst uns geben sollen, ja, oder dass wir es werden sollten. Wir sollten uns niemals wieder in diese Situation bringen lassen. Aber auf der anderen Seite ist das ja hier als Juden in der Diaspora in Deutschland, ist es ja ohne die Mithilfe der Mehrheitsgesellschaft vollkommen unmöglich, ne? Deswegen habe ich diesen Part meines Textes, diese eine bestimmte Textstelle, eigentlich mehrschichtig auslegbar gemacht. Denn für mich bedeutet das nicht nur, sich aus Deutschland nie wieder verjagen zu lassen, sondern auch eben aus Israel. Und das ist ja nicht so, dass es da keine Kräfte gibt, die das nicht auch versuchen. Nur dort haben wir es wenigstens in der eigenen Hand.
Jetzt will ich noch auf eine letzte Stelle aus dem Lied eingehen, weil ich finde es wirklich ein ganz starkes Lied, wo so viel drinsteckt, nämlich die Stelle, wo es heißt, dass das jüdische Leben in Deutschland eben oft nur noch in Museen stattfindet. Jetzt ist diese Abschlussveranstaltung am Donnerstagabend auch wieder in einem Museum, im Jüdischen Museum Berlin. Ist das eine gute Wahl oder ja, bleibt das dann gewissermaßen in den geschützten jüdischen Räumen? Muss es womöglich auch da bleiben?
Naja, also wenn ich das meinte, jüdisches Leben genau genommen, das ist ja entweder hinter Schusssicherung Panzerglas oder hinter Museen oder in Museen stattfindet, damit meinte ich eigentlich die vielen, vielen letzten Relikte jüdischen Lebens in Deutschland, irgendwelche verlassenen Landsynagogen oder irgendwelche Gemeindegebäude, die einstmals wirklich jüdisches Leben beherbergt haben und heute nur noch wirklich ja ausgestopfte Museen vom jüdischen Leben sind. Da meinte ich jetzt weniger, sage ich mal, lebendige Institutionen wie das Jüdische Museum in Berlin, wo halt wirklich auch ja lebendiges Judentum, wie es heute ist, gezeigt wird. Daher finde ich die Wahl jetzt nicht ja schlecht oder nicht in Ordnung oder so etwas, ja. Also in dieser Textstelle wollte ich einfach nur darauf hinweisen, dass wenn wir uns vor Augen führen, dass 6 Millionen Juden damals ermordet wurden, ja, müssen wir uns eigentlich viel mehr vor Augen führen, dass das ganze Potenzial, was mit ihnen ermordet wurde, nie entstanden ist. Deswegen habe ich in meinem Song, und das wäre mir wichtig, ganz am Anfang den Slogan oder beziehungsweise den Hashtag eingeblendet: We would be millions more. Das ist nämlich, was man sich mal vor Augen führen muss. Diese 6 Millionen ermordeten Juden, die hätten alle oder viele von ihnen hätten Kinder und Enkelkinder gehabt, ja. Und es ist so, darauf bin ich ja auch gekommen, dass zum Beispiel die Nachfahren der geretteten Juden von Oskar Schindler, diese 1200 geretteten Juden, heute 8000 Nachfahren bilden. Was bedeutet das also für 6 Millionen ermordete Juden in Europa? Wie viele Nachfahren hätten die gehabt? Und das meine ich damit, damit man das halt wirklich versteht.
Dann würden Sie vermutlich, Sie sind viel in Schulen unterwegs, da auch mehr auf jüdische Kinder treffen. Sie sprechen in Schulen vor wahrscheinlich meistens nicht jüdischen Kindern über Antisemitismus, unter anderem, um Antisemitismus etwas entgegenzusetzen. Haben Sie da bei dieser jungen Generation Veränderungen festgestellt in letzter Zeit?
Also ich glaube auf jeden Fall, wenn ich meine Vorträge halte, und es ist halt auch immer wieder das Feedback, was ich gespiegelt bekomme, dass diese Form der Vorträge, die ich halte, auf jeden Fall eine sehr gute Methode darstellt, um über das Problem oder über das Phänomen Antisemitismus zu sprechen. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass vielen und übrigens nicht nur Schülern, sondern insgesamt auch der Gesamtbevölkerung in Deutschland oftmals gar nicht klar ist, wann etwas überhaupt antisemitisch ist. Ich meine, wir sehen es ja jetzt gerade bei der Documenta. Da meinen tatsächlich die Organisatoren, dass da keine antisemitischen Stereotype verbreitet werden. Ja, ein Gericht entscheidet auch in der, ich glaube, in der letzten Woche oder vorletzten Woche war ja, das, dass die Judensau, die immer wieder an irgendwelchen Kirchen hier in Deutschland heute lebende Juden nicht mehr diffamiert und dass das irgendwie ein Relikt aus der Geschichte ist, einfach so. Das sind halt eben genau die Probleme. Man wird den Antisemitismus in Deutschland niemals loswerden, wenn man gewisse Antisemiten weiterhin lieb gewonnen hat. Dazu zählt auch Martin Luther oder Richard Wagner oder Juden weiterhin öffentlich diffamiert werden können, sei es an irgendwelchen Kirchengebäuden oder in irgendwelchen sogenannten Kunstausstellungen. Ja? Und das merke ich halt auch an deutschen Schulen, wenn ich da hinkomme, meine Vorträge halte, dass dann durch diesen Vortrag, durch das Verständnis überhaupt erst begriffen wird, dass wir viel, viel früher schauen müssen, wo der Antisemitismus beginnt. Der beginnt nämlich nicht erst bei der Entrechtung von Juden oder bei der Verschleppung, Deportierung oder Ermordung. Oder dass man auf der Straße irgendwie irgendwelche antisemitischen Parolen ruft. Antisemitismus beginnt schon viel früher und zwar schon bei dem Verbreiten von Diffamierungen und Dämonisierungen von Juden oder halt auch bei dem Verbreiten doppelter Standards gegenüber Juden oder auch gegenüber Israel, wie wir das ja ganz besonders häufig in diesen Zeiten sehen. Und das versuche ich halt auch in meinen Vorträgen zu vermitteln und ich hoffe sehr, dass ja nicht nur die Schüler, sondern auch endlich die großen Teile der Mehrheitsgesellschaft begreift, dass wenn man Antisemitismus nicht mehr haben möchte in der Gesellschaft, muss man alle Frühformen und Manifestationen dieses Antisemitismus einfach entwurzeln, damit das aufhört.
Ich würde gerne noch mal kurz bei der Documenta bleiben, die Sie gerade angesprochen haben. Die Werke, die da zu sehen sind, die zeigen ganz klar antisemitische Stereotype, die eben Jahrzehnte, Jahrhunderte alt sind und da wieder aufgegriffen werden und zu sehen sind, was ja auch breit diskutiert und kritisiert wird jetzt in der öffentlichen Debatte. Die Menschen, die dafür verantwortlich sind, die berufen sich auf die Meinungsfreiheit, vielleicht auch auf die Kunstfreiheit in dem Fall. Was entgegnen Sie?
Ja, dazu kann ich nur sagen, wenn die Dämonisierung und die Diffamierung von Juden, also Antisemitismus jetzt irgendwie Kunst und Meinung sein soll, also Hass soll Kunst und Meinung sein, dann frage ich mich wirklich, was Deutschland aus dem Zweiten Weltkrieg und aus Auschwitz gelernt hat. Offenbar gar nichts. Und das finde ich auf jeden Fall unmöglich. Und dann finde ich es auch mega heuchlerisch, wenn man beispielsweise sich empört, wenn irgendwelche Rapper antisemitische Textpassagen rappen oder in ihren Songtexten irgendwelche antisemitischen Bildsprachen verwenden. Die werden dann groß angeprangert, zu Recht. Aber wenn dann hier die Salon-Antisemiten mit ihren Kunstausstellungen daherkommen, dann berufen sie sich ebenso wie ein Kollege oder wie viele andere Rapper in dieser Rap-Szene, aus der ich ja komme, auch auf die Kunstfreiheit. Ja, also da muss man wirklich mit einem Maß messen, sowohl für die Rapper als auch für andere Leute, die irgendwelche darstellende Kunst machen und nicht da versuchen, irgendwie von der einen Seite zur anderen rüberzuspringen, wie es einem gerade passt. Ja? Also wir Juden, und das ist eben wieder das Ding, die betroffenen Perspektive zählt doch auch in Bezug auf Rassismus. Aber bei Juden wird da halt einfach irgendwie doch wieder mit einem anderen Maß gemessen. Juden müssen mehr schlucken, müssen mehr ertragen. Und trotz dieser Geschichte hier in Deutschland finde ich das einfach indiskutabel. Und daran sieht man auch, warum sich ein breites Spektrum jüdischer Öffentlichkeit, Persönlichkeiten oder auch jüdischen Institutionen wie dem Zentralrat der Juden oder auch andere wie die Werteinitiative, in der ich auch ein Mitglied bin, ganz klar positionieren. Da sollten diese Macher dieser Kunstwerke oder Organisatoren endlich mal die Empathielücke schließen und ja einfach einsehen, dass hier auf jeden Fall Mist gebaut wurde. Man sollte sich auf gar keinen Fall mit BDS-nahen Künstlern oder Leuten irgendwie auf irgendeine Art zusammentun, denn da ist immer Antisemitismus am Ende des Tages drin. Und ja, hoffentlich endlich mal Einsicht zeigen, dass das nicht geht. Und falls da nicht Einsicht gezeigt wird, sollten auch Konsequenzen folgen.
Jetzt haben wir viel über Antisemitismus gesprochen, sprechen müssen gerade. Das Festjahr war ja aber zum Glück auch noch viel mehr. Das Judentum kam in ganz vielen Facetten in die Öffentlichkeit. Ihnen ist das Judentum auch als Religion wichtig. Das merkt man an Ihrer Musik oder auch an den Musikvideos. Was würden Sie sagen, welche Rolle hat das Judentum als Religion gespielt in diesem vergangenen Jahr?
Ja, also es gab natürlich super viele Ausstellungen und Möglichkeiten der Begegnung in ganz Deutschland. Vieles war natürlich dann halt auch mit einem religiösen Kontext verbunden, sprich, dass man bestimmte jüdische Feiertage überall hier oder da erlebbar machte. Aber ich glaube, insgesamt ist das Judentum und jüdisches Leben halt eben nicht bloß religiös zu verstehen. Und ich finde das insgesamt wirklich sehr, sehr gut, dass da so viel Facettenreichtum gezeigt worden ist. Und interessanterweise ist es sogar so, dass selbst wenn man noch das Judentum sehr religiös verstehen möchte, ist auch selbst in der Religion so viel so viele verschiedene Varianten oder beziehungsweise Strömungen vorhanden, dass man eigentlich wirklich von einem riesigen Blumenstrauß reden kann. Das heißt, da ist auf jeden Fall schon sehr viel Diversity zu finden, ja, also auch im religiösen Ausleben. Und so ist es halt auch in meinem persönlichen Leben. Ja, also ich muss sagen, mit den Jahren auch, wo ich jetzt Familienvater geworden bin und man sich dann halt fragt, was möchte man seinen Kindern vermitteln, da begann wirklich das Praktizieren von religiösem Leben viel, viel mehr eine Rolle zu spielen, als ich das eigentlich hatte, bevor ich eine eigene Familie gegründet habe. Das ist halt auch ein wichtiger Aspekt, dass das jüdische Leben sich dadurch immer wieder bei manchen, bei mir war das so, auf so eine Art auch religiös erneuern kann.
Das sagt Jonathan Kalmanowitsch, besser bekannt als der Musiker Ben Salomo. Wir haben gesprochen über das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung schon aufgezeichnet. Sie finden es in ein paar Minuten auch zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App. Und jetzt hören wir noch ein paar Takte aus dem Song Djeduschka. Das ist übrigens russisch und bedeutet Großvater.
Djeduschka, du hast ihn vertraut, doch dein Vertrauen wurde je missbraucht. Deshalb warst du niemals hier zu Haus, seit 1700 Jahren nicht, ist das zu glauben. Und wenn mich einmal meine Enkel fragen, Sabale, wie war's in deinen Kindertagen, dann werde ich meinen Enkeln sagen, nie wieder lassen wir uns verjagen.
Ben Salomo im Deutschlandfunk. Auch das ist jüdische Musik, oder? Denn was ist eigentlich jüdische Musik? Das ist jetzt unser nächstes Thema. Denn Fragen wie diese werden gestellt im Haus der jüdischen Musik in Hannover, in der Villa Seligmann. Die gibt es seit inzwischen 10 Jahren und das wird heute Abend gefeiert mit einem Festakt. Agnes Bührig stellt uns diese Villa vor.
Preisträgerkonzert in der holzgetäfelten Eingangshalle der imposanten Villa Seligmann. Wo vor 100 Jahren Sigmund Seligmann lebte, erster Generaldirektor der Gummiwerke Continental AG und Jude, erfüllt den Raum neue jüdische Musik von Camillo Bornstein. Er ist einer der Gewinner des Wettbewerbs Jümit, aktuelle jüdische Musik in Deutschland, die zeigte, wie vielfältig die jüdische Musik heute ist. Elias Sakakuschew von Bismarck, Direktor der Villa Seligmann.
Es gab tatsächlich Aufführungen, die typische jüdische Klänge benutzt haben, so ein bisschen so osteuropäisch. Klezmer wäre übertrieben zu sagen, aber doch von der Instrumentenwahl, auch mit Klarinette, mit Geige oder Fiddle. Es gab aber auch Musik, die überhaupt keinen jüdischen Anklang hatte. Eine populäre Musikdarbietung, das hat sich einfach so ein bisschen nach Amy Winehouse angehört. Und natürlich gab es auch neue Vertonungen zum Teil von Synagogalgesängen oder alte Vertonungen neu ausgelegt.
Auch der Posaunist Amit Rosenzweig aus Israel, der seit einigen Jahren in Deutschland studiert, beschäftigt sich mit solchen Vertonungen. Die jüdische Musik, die in seinem Heimatland Israel zum Alltag gehört, ist dem 31-Jährigen präsenter, seit er in Deutschland lebt.
Als ich in Israel war, habe ich nicht so stark gemerkt, die Einflüsse von dieser Musik, weil es einfach überall war. Und als ich hier kam nach Deutschland, es war schon fast 8 Jahre her, ich glaube, diese Identität von jüdischer Musik hat ein bisschen mehr Platz in meinem Leben bekommen und langsam, tatsächlich Tag bei Tag, es kommt langsam mehr und mehr.
Für seine Abschlussprüfung im Herbst probt Amit Rosenzweig drei Lieder ohne Worte des deutsch-israelischen Komponisten Paul Ben Chaim. Jüdische Musik, das ist für den Posaunisten eine gute Mischung zwischen extremem Humor und extrem traurigen Gefühlen. Mit einem guten Freund hat er sich an der Vertonung eines Gebetes versucht, das am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur gesprochen wird. Jüdische Klänge, Elemente von Gospel und Fuge seien mit eingeflossen.
Wir haben darüber gesprochen und ich habe irgendwelche ganz interessante Gebete auf Internet gesehen, auf YouTube. Und ich hatte die Idee, diese Gebet mal zu bearbeiten als Kammermusik. Und dieses Stück hat jetzt sehr viele Einflüsse von diesem Gebet.
Doch die jüdische Musik ist nicht leicht zu fassen, auch weil zahlreiche jüdische KomponistInnen im 19. und vor allem im frühen 20. Jahrhundert die westliche Musikwelt als Ganzes geprägt haben. Etwa Arnold Schönberg, George Gershwin oder Erich Wolfgang Korngold. Was jüdische Musik ist, wird in der Villa Seligmann daher auch wissenschaftlich erforscht und am Dach hat das Europäische Zentrum für jüdische Musik der Musikhochschule Hannover seinen Sitz. Gegründet wurde es einst vom Organisten Andor Ijak, der vor mehr als 10 Jahren die Initiative ergriff, das Haus zu einem Ort der jüdischen Musik zu machen. 1944 in Budapest als Sohn orthodoxer Eltern geboren, machte er sich als Musikwissenschaftler für die Bewahrung der jüdischen Musik stark.
Die jüdische Musik ist die Musik, die unsere Identität definiert. Wir singen, beten in der Synagoge. Das ist jüdische Musik. Aber auch jüdische Musik ist die Musik, wenn das ein jüdisches Thema hat, zum Beispiel eine der wichtigsten Gebete der Juden, heißt Kol Nidre, wurde von vielen nicht-jüdischen Komponisten vertont.
Zum Beispiel von Max Bruch. Sein Kol Nidre für Cello und Orchester ist eine der berühmtesten Vertonungen des jüdischen Gebets Kol Nidre, ein Gebet, das zu Yom Kippur gesprochen wird. Aber auch populäre Lieder wie Leonard Cohens Folksong Hallelujah und der Musical-Song Bei mir bist du Shane aus den 1930er Jahren haben jüdische Wurzeln. Für Jael Finkelstein aus Hannover bedeuten jiddische Lieder Geborgenheit.
Mein Vater, Salomon Finkelstein, war hier in Hannover der letzte Auschwitz-Überlebende. Der hat, als ich ein Kind war, immer jiddische Lieder auf der Balalaika gespielt. Ich habe dazu Klavier gespielt und wir beide haben zusammen gesungen. Es waren jiddischsprachige Lieder und auch hebräische Lieder. Und obwohl ich da seine Traurigkeit spürte und sein ganzes Trauma aus dem Holocaust natürlich fühlen konnte, spürte ich darin auch eine Verbundenheit zwischen uns.
Wie nennt man a bissele Masel? Wie nimmt man a bissele Glück?
Wie nimmt man a bissele Masel? Das Lied vom kleinen Glück fand Jael Finkelstein nach dem Tod ihres Vaters 2019 in dessen Schallplattensammlung. Ein Kabarettist hatte die Volljuristin angesprochen, ob sie nicht gemeinsam ein jiddisches Programm machen wollen. Die Reaktionen waren positiv. Viele wollten mehr über die Sprache, die jüdische Kultur erfahren. Inzwischen arbeitet sie an einem neuen Programm. Sie will das Jiddische am Leben erhalten, ein Lebensgefühl vermitteln durch die Musik.
Das ist auch ein Verbindungsstück, wo man sich näher kommen kann, wo man anfangen kann zu verstehen. Und dieses, ich habe Angst vor dem Unbekannten, das erlebe ich ganz oft im Alltag, auch in meinem Job und auch in der Schule meines Sohnes, dass diese Angst vor dem Unbekannten dann einfach sich auflöst. Und das erlebe ich nach meinen Konzerten, in denen ich jiddische Musik vorführe.
Klänge aus der Villa Seligmann, dem Haus für jüdische Musik in Hannover. Heute Abend gibt es dort einen Festakt zum 10-jährigen Bestehen. Und der Bericht dazu kam von Agnes Bührich.